Von mir auch einen guten Morgen. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Ruben Sill, ich komme aus Schloss Krahem, Inge hat es ja schon gesagt. Wir kommen gerade aus einem Wochenende für die Vorbereitung unserer Sommer-Teenie-Freizeit. Deswegen habe ich die Damaris dabei, langjährige Freundin, Teilnehmerin, inzwischen auch Mitarbeiterin bei uns und ist dieses Wochenende auch da. Und ich sehe, wir haben auch einige Krahem-Gäste dabei. Schön, dass ihr auch da seid. Ich habe ein bisschen Werbung gemacht für den Gottesdienst hier. Wer war noch nie auf Krahem? Okay, ganz kurz. Die Inga hat auch schon einige Sachen ausgehängt, die ich ihr gegeben habe. Herzliche Einladung. Im Sommer haben wir einige Höhepunkte, zu denen man gerne mal kommen kann. Christliches Tagungshaus. Ungefähr 75 Seminare haben wir im Jahr, die wir veranstalten. Verschiedene Themen. Jemand hat mal gesagt, wir sind ein bisschen wie ein Gemischtwarenladen. Ich habe das positiv aufgenommen. Wir versuchen für Menschen in den verschiedenen Lebensphasen ein Angebot zu schaffen, dass sie in Glaube und Persönlichkeit gestärkt werden. Und so leben wir, arbeiten wir dort miteinander. Wir sind eine Lebensgemeinschaft unterschiedlicher christlicher Prägungen. Ich komme ursprünglich aus einem sehr freikirchlichen Bereich, aus einer Pfingstgemeinde. Aber nach 12 Jahren jetzt in Krahem würde ich sagen, ich fühle mich dort gern zu Hause, wo was auch immer gemacht wird, mit Leben vom Heiligen Geist gefüllt ist. Und das kann auch eine orthodoxe Liturgie sein. Also beides geht für mich. Heute Elia, vielen Dank für die Einführung. 3000 Jahre zurück. Ich hoffe, wir fühlen uns jetzt alle nicht so viel älter. Nachzulesen in 1. Könige. Und ich fange mal an mit einem anderen Zitat, was uns wieder ein bisschen näher an unsere Zeit bringt. Alle, die ihr mühselig und beladen seid mit euren Lasten, stellt euch nicht so an. Wir alle kennen diesen Vers nicht aus der Bibel. Da steht, alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir, ich will euch erquicken. Vielleicht gehst du gerade durch eine Wüstenzeit. Vielleicht ist die Zeit in der Wüste auch noch nicht vorbei. Aber Jesus sagt, ich will dich stärken. Das Wort, das wir da lesen, ist Anapauso. Ich will dich erquicken, ich will dich stärken, ich will dir Ruhe geben, steht in manchen Übersetzungen. Und das griechische Wort ist Anapauso. Und wir kennen das Wort aus dem Deutschen, Pause. Ich will dir Pause geben. Und heute Morgen wollen wir auf die Geschichte von Elia schauen, der auch sowas wie eine Pause hatte. Elia, vom Hebräischen her, mein Gott ist Jahwe. Also sein Name ist auch schon seine Berufung. Mein Gott ist Jahwe, Elia. Und wie bei vielen Geschichten, die wir kennen, gibt es für uns die besondere Versuchung, nämlich dass wir das Ende schon vom Anfang her kennen. Und dann haben wir diesen Happy-End-Gedanken, weil wir wissen, was passiert. Bei Abraham kommt ja am Ende doch der Sohn und er wird auch doch nicht geopfert. Bei Hiob gibt es ja am Ende auch ein Happy-End. Und es tut uns gut, immer wieder mal, auch wenn wir solche Geschichten durchgehen, zu verweilen in dem Moment, ohne dass wir das Happy-End kennen. Elia wusste am Anfang nicht, wie es am Ende ausgeht. Und wir können den Weg des Elia mal mitgehen und die Stationen vielleicht nicht einfach überspringen, sondern schauen, wie Gott ihm genau in dem begegnet. In manchen Unternehmen und ich würde auch sagen in Gemeinden gibt es sowas wie die High Performer. Das sind die Menschen, die sich besonders engagieren, die sich viel investieren und sich einbringen. Vielleicht kennt ihr das aus eurer Firma, vielmehr kennt man das auch aus Gemeinden. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo sie sagen, ich kann nicht mehr. Neudeutsch nennen wir das dann Burnout. Und es geht an vielen Punkten dann darum, ich gebe mehr rein, als ich gesehen werde, als ich geachtet und geehrt werde. In den Firmen, in den Gemeinden und irgendwann ist der emotionale Akku, den ich immer wieder anzapfe, leer. Ich bin überlastet. Ihr kennt das, es ist zu viel, was von zu wenigen gemacht werden muss. Und in Firmen kommt es dann vor, dass Leute sagen, ich kündige, ich gehe. Und in Gemeinden kann es sein, dass wir dann sagen, ich muss jetzt mal Sachen von meinem Dienst niederlegen oder ich sage, ich habe jetzt keine Lust mehr gerade mal. Ich bin leer, ich bin ausgelaugt. Das passiert uns. Und das ist auch schon vor 3000 Jahren Menschen passiert. Was heißt, ich kündige auf biblisch? Ich habe genug, Herr. Ich lese mal aus 1. Könige 19 oder schlage die Brücke zu der Geschichte, die Inga vorhin eingeleitet hat. Also nachdem Gott das Feuer vom Himmel hat fallen lassen und das Volk Israel überzeugt ist, wir hatten ja die 3 Jahre der Dürre, passiert es auch noch, dass Regen fällt. Da wird dann Elia beauftragt dann einen, der sagt, schau doch mal in den Himmel, wie sieht's aus? Und dann sagt er, da ist noch nichts. Und dann kommt eine kleine Wolke und die wird immer größer und größer und dann irgendwann fällt der Regen. Und dann geht er zu ihm und sagt, ich schicke dich zum König Ahab, damit er erfährt, was Großes Gott getan hat. Und Ahab erfährt das und seine Frau Isabel auch. Und dann lesen wir hier, Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baals Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Kleiner Sidefact, dass es auch noch passiert. Das hat Gott ihm nicht gesagt, aber Elia hat es gemacht. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst. Und er floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda und dort ließ er seinen Diener zurück. Er ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste und schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Und dann legte er sich hin und schlief ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und er sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte sich um und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß er und er trank und er legte sich wieder hin. Und dann kam der Engel des Herrn ein zweites Mal und berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich also, er aß und er trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Diesen Berg kennen wir schon, da gab es mal einen anderen Berühmten, den Mose, der Gott dort begegnet ist. Und dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Das ist ja keine so schöne Geschichte, die Elia da erlebt, wenn wir uns das mal vorstellen. Elia bekommt Angst um sein Leben. Er wechselt nicht die Stelle und sagt, ich diene jetzt einem anderen Gott. Er behält sein T-Shirt an, aber er sagt, ich habe genug, Herr. Es reicht mir. So ist das oft bei denen, die viel leisten, bei den High-Performern in Firma und Gemeinde, dass sie sagen, ich schaff's einfach nicht mehr. Und Elia geht noch einen Schritt weiter und er sagt, ich will nicht mehr leben. Nimm mein Leben. Elias Geschichte ist die Geschichte einer Kündigung im Reich Gottes mit überraschendem Ausgang. Und wenn wir mal hineinschauen in den Text, dann sehen wir kurz vorher das, was Inga erzählt hatte. Elia hat ein tolles Erlebnis mit Gott und für Gott. Wir könnten sagen, er hat ein XXL-Wunder erlebt mit Gott. Also wer von uns kann sich vorstellen, dass wir einen Altar aufbauen und das eine ist in meinem persönlichen kleinen Leben, dass ich Gott bitte, Feuer fällt vom Himmel und Feuer fällt vom Himmel und es ist schön. Aber wenn noch eine Masse von Menschen vor mir steht, der Gott beweisen muss, dass er der Gott ist, und Elia tritt auf und sagt, ich werde es euch beweisen, dass Gott treu ist und dass er der Gott ist, der Wahre. Er erlebt ein XXL-Wunder. Vielleicht nicht in diesem Rahmen, aber ich weiß nicht, wenn wir auf verschiedenen Konferenzen sind oder wenn wir als Gemeinde etwas erleben, dann kann es sein, dass wir XXL-Wunder erleben. Da zeigt Gott seine Größe. Er zeigt, wie treu er ist. Und dann schenkt er sogar noch den Regen. Gott zeigt, dass er treu zu Elia steht und seinem Volk. Und eigentlich könnte Elia keinen schöneren Moment erleben. Und dann lesen wir, dass Ahab zu Isabel geht und er petzt es ihr. Und dann droht sie ihm und auf einmal haut es ihn so um, obwohl er gerade eben noch so eine tolle Geschichte mit Gott erlebt hat. So mächtig hat Gott sich gezeigt. Und auf einmal ist Elia auf sich selbst geworfen. Wir können gestern noch ein super Erlebnis mit Gott gehabt haben. Und heute passiert eine Erschütterung in unserem Leben, die uns nochmal auf ganz andere Weise auf Gott wirft. Und Elia geht es ebenso. Wie kam es denn so? Ich habe es eben schon mal erwähnt, es ist nur eine Vermutung und meine Interpretation, den Auftrag, dass er die 450 Baalspriester, Propheten töten soll, den hat Gott nicht erteilt. Aber Elia in seinem Eifer, um zu zeigen, wie groß Gott ist, hat er das auch noch mit erledigt. Ich weiß nicht, ob ihn das eingeholt hat, wenig später. Er hat es übertrieben. Ein schönes Zitat von Luther: Wen der Satan nicht stoppen kann, den treibt er an. Mach noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich mach dich so richtig aktiv, dann scheiterst du von ganz allein. Ein Übereifer hat ihn dazu bewegt, Gottes Größe zu zeigen, es in die Hand zu nehmen. Und diese Lücke wird genutzt. Elia ist müde und er gerät in den Tunnel von dem, was wir heute sagen würden, eine Depression. Er sackt zusammen unter dem Ginsterstrauch. Er verliert sich und er glaubt nicht mehr an den Weg daraus. Und da begegnet ihm Gott. Und wenn wir den Text, den wir gerade gelesen haben und wie die Geschichte gleich weitergeht, durchgehen, habe ich gemerkt, da sind 5 Äußerungen, Zustände aus dem Herzen Elias und 5 Arten und Weisen, wie Gott darauf antwortet. Und die würde ich gerne mal festhalten. Und vielleicht findet ihr euch da wieder. In Vers 4. Also, da ist er gerade unter dem Ginsterstrauch zusammengesackt und er wollte nur noch sterben. Ich habe genug her. Und das ist ja schon eine Aussage, die sehr stark ist. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie kommt er denn jetzt da drauf? Was Elia tut, als der Prophet Gottes, er vergleicht sich mit seinen Vorfahren. Bin ich genauso gut? Bin ich besser? Und wenn ich mal in mein Leben, wenn du in dein Leben reinschaust, das ist ein ganz normales, oft soziales Verhalten, dass wenn wir Menschen begegnen, wir denken ja dann viel in Schubladen und das ist auch nichts Schlimmes. Schlimm ist, wenn die Menschen in den Schubladen bleiben müssen. Aber wir fangen an, viel zu schnell uns zu vergleichen. Die Frage ist, Wie schneiden wir dabei ab oder wie schneidet der andere dabei ab? Ein tolles Zitat: Alle Not liegt im Vergleichen. Wenn ich anfange, mich zu vergleichen mit anderen, dann überhöhe ich mich entweder über den anderen oder ich erniedrige mich in negativer Weise dem anderen gegenüber. Alle Not liegt im Vergleichen. Ich und du und auch Elia, wir sind nicht besser als unsere Vorfahren und wir sind auch nicht besser als unsere Geschwister, weil es in Gottes Augen gar keinen Vergleich braucht. Das bringt uns nur in Nöte. Und es hat in Elia einen Druck ausgelöst, dem er nicht standhalten konnte. So dass er sagt, ich kann nicht mehr, ich bin nicht besser als meine Vorfahren, ich habe es nicht geschafft. Und das interessiert Gott anscheinend gar nicht. Ich kann nicht mehr. Ich vermute, wir sind alle mal in diese Phase gekommen. Wenn wir noch jünger sind, dann steht uns das vielleicht noch bevor. Aber es gibt so Zeiten, wo wir sagen, ich kann nicht mehr. Eine Aussage, die Elia hier trifft. Und jetzt kommt eine schöne, eine zutiefst geistliche Antwort Gottes. Elia schläft ein unter dem Ginsterstrauch. Und was passiert? Ein Engel kommt und er legt die Hand auf ihn und er erfüllt ihn mit dem Heiligen Geist und alles ist wieder gut. Nein, er sagt, iss und trink. Und ich nenne das das Elia-Prinzip. Essen, ja, trinken, danach schläft er, beziehungsweise hat er es vorher auch schon gemacht. Das Elia-Prinzip. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne diese Zeiten, an denen ich manche Tage, wo ich denke, oh, ich komme so schwer in Gang oder ich depressive Momente und dann weiß ich, dann schaltet etwas in mir, das sagt, okay, jetzt iss mal was und dann trink was, mach Sport, beweg dich, wie auch immer, dass dein Körper in Gang kommt, weil das, was auswirkt, eine Auswirkung hat auf deinen Geist, auf deine Seele. Wir sollten unseren Körper da nicht minder achten. Wir sind Körper, vom jüdischen Gedanken her, wir sind Körper. Und das, was Gott hier tut, ist, dass er Elia sagt, ja, ich sehe das und jetzt bitte iss was und trink was und dann schläft er. In welcher Reihenfolge ihr das macht, könnt ihr selber entscheiden. Aber manchmal ist das ein zutiefst geistlicher Akt, den wir damit vollziehen. Und dann geht er los, deswegen hänge ich das noch hinten dran. Wenn wir das gemacht haben, dann sollte auch das Aufstehen kommen, weil Elia dann nämlich losgeht. Und er geht zum Berg Horeb, um Gott zu begegnen. Und das Erste, was Gott ihn fragt, ist, was tust du hier, Elia? Und wenn wir da weiterlesen, Elias Antwort ist, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Und ich allein, ich armer Schlucker, das füge ich ein, bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Und ihr kennt die Geschichte. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her, doch der Herr war nicht im Sturm. Und dann kommt ein Erdbeben, aber der Herr ist nicht im Erdbeben. Und dann kommt ein Feuer und der Herr ist auch nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Und als Elia das hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen
und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und eine Stimme sprach: Was tust du hier, Elia? Schon wieder. Und Elia antwortet schon wieder: Ich habe dem Herrn gedient. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm: Geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus und so weiter und so weiter. Und dann gibt er ihm einen neuen Auftrag. Gott fragt Elia zweimal: Was tust du hier? Hat er das nötig? Nein. Und Elia gibt zweimal dieselbe Antwort. Und anscheinend hat Elia das nötig, dass er zweimal die gleiche Antwort geben kann. Und die Antwort ist jedes Mal: Ich armer Schlucker, ich habe alles für dich gegeben und jetzt bin ich ganz alleine und jetzt wollen sie mich auch noch töten. Ich bin so arm dran. Und Gott antwortet nicht darauf mit: Das stimmt doch gar nicht, das ist nicht die Wahrheit, sondern Gott lässt Elia den Raum, sein Herz vor ihm auszuschütten. Er reagiert ja nicht darauf. Seine Antwort ist nicht: Also Elia, das stimmt so nicht, also so kannst du das nicht sehen, sondern er sieht, Elias Herz ist gerade voll von der Erschütterung, von dem, was ihm runterzieht, von der Einsamkeit, die in ihm ist, und er lässt ihm den Raum, dass er das sagen kann, nämlich noch ein zweites Mal. Es hätte ja gereicht mit einem Mal. Und Gott hätte eine Antwort geben können und Elia hätte einen Schlag auf den Nacken bekommen und dann wäre er losgelaufen. Aber Gott gibt ihm den Raum, dass er sein Herz ausschütten kann. Ich finde das ganz schön, du hast es vorhin immer mal gesagt oder auch vorhin im Gebet, Gott geht es darum, dass er Beziehung zu uns hat, dass er unser Herz berührt. Und wenn er das tut, dann sind da auch Dinge, die Raum brauchen, dass wir das bei Gott stehen lassen können. Bevor das danach kommt. Und ich weiß, wir sind viel zu schnell dazu verleitet, fromm darüber zu bügeln, mit tollen Bibelversen. Und manchmal, je nach Situation, ist das auch gut. Wenn Menschen zu lange da drin sind, dann brauchen sie auch mal eine klare Ansage. Aber oft ist es, dass wir ja einfach nur den Raum brauchen, damit das mal gesehen werden kann, damit ich mich gesehen fühle, damit ich ermutigt bin und gestärkt werde, dann auch weiterzugehen. Dass ich bei Gott den Raum habe, mein Herz auszuschütten mit all dem, was mich bewegt. Und dann weiß ich, jetzt ist auch eigentlich wieder gut. In der Seelsorge sagen wir oft, Reden ist Therapie. Und manchmal dauert das ein bisschen, dass Menschen überhaupt reflektieren können, was da in ihnen los ist, bevor man mit ihnen Schritte gehen kann. Und dann ist oft das Reden darüber schon die Therapie in sich. Dann wissen sie, doch jetzt weiß ich eigentlich, wo es lang geht. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Elia darf Gott das sagen, was er innerlich fühlt. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Am Ende dieses Kapitels lesen wir, als Gott Elia losschickt, mit dem Auftrag, dass er dann Elisa zum nächsten Propheten salben soll und Könige salben soll, steht dann in Vers 18: 7000 Menschen in Israel will ich verschonen, denn alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen haben und ihn geküsst haben, sind noch da. 7000 Menschen. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und Gottes Ermutigung, als er ihn losschickt und Elia einen neuen Auftrag gibt, ist die Botschaft, die Elia aufnimmt: Ich bin nicht allein. Da darf Elia sein Gefühl in Frage stellen, als Gott ihm sagt: Da sind noch 7000 übrig geblieben, die ich verschont habe. Du bist nicht allein. Und dann, oder damit holt Gott Elia aus dem Loch, in dem er sitzt, die Depression, in der er sagt, ich kann nicht mehr, nimm mein Leben, es ist mir alles zu viel. Gott gibt ihm den Raum, dass das da sein darf, und dann holt er ihn raus und sagt, und jetzt geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, denn ich habe noch was vor mit dir. Und dann lesen wir, wenn wir in den nächsten Kapiteln weitergehen, dass Elisa gesalbt wird und er ihm den Mantel überwirft und Elia merkt, ich habe noch einen Auftrag. Es ist noch nicht vorbei. Gott sagt zu ihm, ich habe noch was vor mit dir. Oh je. Gott hat noch was vor mit dir. Egal, wo du dich gerade befindest, in welcher Wüstenphase, auch die Ermutigung, die da drin steckt von Gott, ich habe noch was vor mit dir. Ich lasse dir den Raum, den es braucht, um diesen Prozess zu gehen. Und in dem Moment, den ich für gut erachte, hole ich dich raus und ich statte dich aus mit neuer Kraft. Vielleicht ein Detail aus der Geschichte, die Inga vorher erzählt hat und was in Kapitel 19 dann steht, was für unsere persönliche Beziehung mit Gott wichtig sein könnte. Und sehr interessant, Gott begegnet Elia sowohl in dem XXL-Wunder, von dem wir da vorher hören, in dem Großen, in dem, boah, Gott ist mächtig und stark. Und Elia lernt Gott darin kennen, seine Macht und seine Treue. Aber kurz danach, komischerweise, braucht es nicht das Große, das Stürmische, das Feuer, das Erdbeben, sondern es braucht das Leise, das Säuseln. Es braucht die Pause, in der Gott Elia begegnet. Ganz anders als vorher, aber trotzdem lernt er ihn auf eine ganz andere Weise kennen, als er ihn vorher gekannt hat. Und Elia hört das Säuseln und er weiß, okay, das ist Gott. Jetzt ist es nicht XXL-Wunder, jetzt ist es ganz persönlich zwischen ihm und mir. Jesus spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Pause geben. Und so eine Pause, die Gott uns dann zwischendurch gibt, kann sowas sein. Das Elia-Prinzip, essen, trinken, schlafen und dann wieder aufstehen. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du die Wege zu unseren Herzen kennst. Und ich danke dir, dass du uns in dem Großen, in dem Mächtigen begegnest, aber dass du uns auch in dem Kleinen, in dem Stillen begegnest. Herr, dass wir so viele Facetten von dir noch gar nicht kennengelernt haben. Und danke, dass du unser Leben ganz praktisch mit uns gestalten willst. Und manchmal, dass es Essen, Trinken und Schlafen ist in Beziehung mit dir. Und ich bitte dich für den Tag heute, für die Woche, die vor uns liegt, begegne uns. Berühre unser Herz auf den vielen Wegen, die du kennst zu unserem Herzen, ob es im Lauten ist oder im Leisen. Und ich bitte dich, dass du immer mehr, immer weiter durch deinen Geist unser Herz auf dich ausrichtest und siehst. Das bitte ich dich in Jesu Namen und zu deiner Ehre und Verherrlichung. Amen.